So, ist das an? Das Mute-Symbol ist so verbleicht. Muss mal raten, auf welcher Seite bin ich denn? Auf welcher Seite ist es stumm, das Mikrofon? Ich würde gerne kurz noch beten. Okay, seid ihr dabei? Ihr könnt sitzen bleiben. Oder ihr dürft auch stehen, knien liegen, aber einfach beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du das lebendig machst, was hier, was ich mitgebracht habe. Ich bete, dass du die Sätze markierst, die ich sagen soll, und dass du die durchstreichst, die ich weglasse. Herr, gib du einfach das Wort ganz frisch, ganz aktuell für diese Zeit. Rede zu jedem ganz persönlich durch Dinge, die ich sage und durch Dinge, die du einfach zwischen meinen Zeilen redest, ganz persönlich. Ich habe Erwartung, Geist Gottes, dass du uns erfrischst, dass du uns stärkst, dass du unsere Gedankenwelt, unsere Haltung neu machst heute Abend und dass wir ja innerlich ganz tief gestärkt hier rausgehen. Danke für deine Gnade und deine Gegenwart, Gott. Amen. Amen. Die Predigt heißt: Weißt du, wer du bist? Die Hilde Schumacher. Okay. Ganz so einfach ist es nicht. Oh, da sind wir noch gar nicht. Hilfe. Genau, da sind wir eigentlich noch. So. Am Montag war ich spazieren mit unseren Hunden und da habe ich dieses Foto gemacht. Kommt jetzt nicht, ja, jetzt sieht man es besser, danke schön. Kommt nicht so richtig rüber, auch auf meinem Handy, wo ich das Foto mitgemacht habe, sieht man das nicht so, wie es in Natur war. Also rechts waren so Wolken und durch die Wolken brach die Sonne durch und schmiss so wirklich in der Diagonalen, wie ich den roten Pfeil da reingemacht habe, ihre Strahlen auf die St. Peter-Kirche in Altendietz. Das ist der kleine Kirchturm, wo der Pfeil endet. Das war ein ganz, ganz tolles Bild bei meinem Spaziergang. Das sah richtig, richtig gut aus, so wie wenn der Himmel sagen würde, ich wache über meiner Kirche, ich wache über meiner Gemeinde. Das hat mir total gut gefallen. Und als ich das Lied hörte, was ihr da eben angespielt habt beim Opfer, habe ich nicht nur an die Hochzeit gedacht, sondern ich habe an ein anderes Ereignis gedacht. An Angelikas Geburtstag, da hat einer ihrer Söhne, ihr Pflegesohn, der Bastian, hat dieses Lied gesungen für seine Mama und hat sie geehrt damit. Und You Raise Me Up auf Englisch, das heißt ja sowas wie entweder du erhöhst mich oder du stärkst mich innerlich, du bewegst mich dazu, Sachen zu packen, die ich sonst nicht gepackt hätte. Aber to raise someone up, man raised seine Kinder ab, also man erzieht seine Kinder. Das ist so eine Doppelbedeutung. Und die hat er sich zunutze gemacht, hat das Lied umgetextet, hat eine wunderschöne Stimme und hat das dann für seine Mama, Pflegemama gesungen. Und das passt auch zum Thema. Weil seine Mutter starb an Krebs, als er ein Baby war. Sein Vater hat verleugnet, der Vater zu sein. Aber dann waren da zwei Leute, ein Ehepaar, meine Schwiegereltern, die gesagt haben, den kleinen Kerl, den nehmen wir auf. Und sie haben ihm ein Stück weit dadurch gesagt, wer er ist. Mein Sohn, mein kleiner Sohn oder jüngerer Sohn, das mit dem Kleinen versuche ich mir gerade abzugewöhnen, dem hat die Woche auch einer gesagt, wer er vermeintlich wäre. Ich mache die Tür auf. Caleb ist jetzt seit diesem Schuljahr der Letzte, der heimkommt. Der hat jetzt länger Schule als die Großen oder der Bus kommt später. Ist der von Grace und Raphael. Und da steht er vor der Tür und hat so eine flammend rote Backe. Und man sieht ja, dass ihr kennt Fieberbacken und Aufregungsbacken. Und ich bin gerade gelaufen als Kind backen. Das war eine Fünf-Finger-Rotbacke. Da hat jemand anderer seine Spuren hinterlassen auf dem Gesicht meines Sohnes. Und dem hätte ich dann gern mal sehr schnell gesagt, wer er ist. Also versteht, was ich meine. Das kann ich gar nicht leiden. Und dann kam Caleb rein und hat sich hingesetzt. Hat beruhigt dich erstmal. Hat er sich auf meinen Schoß gesetzt. Hat er mir erzählt, was passiert ist. Und er hat ihn provoziert, hat ihn beschimpft, der andere. Und dann hat er ihm eine gegongt. Und dann hat er Caleb ihm eine zurückgegongt. Und ja, so war das. War gar nicht schön, war ganz hässlich. Und dann habe ich ihm gesagt, meinem Sohn, wer er ist. Dass ich ihn mutig finde und stark. Und dass er groß ist. Und dass er cool ist. Und dann seufzt er irgendwann, das Schluchzen hört auf und dann sagt er, ach, es ist doch so gut, dass jeder eine Mutter hat. Also, bisschen pathetisch festgestellt. Wir sind immer da, wir verstehen einen und irgendwas noch, ich habe es leider verpeilt, mir das zu notieren. Die sagen, was sie wirklich meinen, sowas sagte er, genau. Und das war, ja. Und du bist vielleicht nicht gerade aus der Schule nach Hause gekommen, aber wir leben in einer Welt, die uns auch Botschaften vermitteln möchte und vermittelt hat, von Kindheit an, wer wir denn seien. Und bei Männern, Frauen, Kindern und komischerweise auch bei uns Christenvolk gibt es da so ein großes Defizit in der Beantwortung dieser Frage. Weil wir sehen vielleicht den Kirchturm, aber wir sehen gar nicht den Strahl, der da von oben kommt und den, der da wacht und den, der ein großes Interesse daran hat, dass du weißt, wer du bist. Weißt du, wie wertvoll du bist? Das ist unser erster Punkt. Da verrate ich euch auch schon drei Bibelstellen. Es gibt heute kein Handout. Ganz altmodisches Mitschreiben ist angesagt, wenn du dir das behalten möchtest. Oder die CD kaufen. Wer sagt dir, wer du bist? Dein Äußeres, dein sogenannter Marktwert, das sind so Begriffe, die habe ich gelernt. Deine Lohnabrechnung, dein Familienstand, dein Schulabschluss, dein Besitz, dein Auto, dein Haus, dein Schiff, deine Markenbrille, deine Klamotten, die Meinung anderer über dich, deine Bildung, dein Titel. Wer sagt dir, wer du bist? Man merkt, dass man nicht wirklich weiß, wie wertvoll man ist, wenn man sich ständig bemüht, anerkannt zu werden. Wenn Scham in deinem Leben eine große Rolle spielt oder Perfektionismus, wenn du Angst vor Ablehnung hast, Kaufsucht, dich vor Menschen versteckst, Selbsthass in deinem Herzen wohnt, du gebetslos geworden bist als Christ, Unsicherheit da ist und du ja mit Neid und Eifersucht zu kämpfen hast, dann weißt du nicht wirklich, wer du bist. Und zwei Männer, zwei jüdische Ladenbesitzer, das ist so eine Geschichte, die wussten auch nicht, wer sie sind. Die wohnten in derselben Straße und einer beäugte den anderen voller Neid. Sie lagen fortwährend im Streit miteinander. Eines Tages besuchte sie dann ein Engel und sagte, ich will euch alles geben, worum ihr mich bittet, unter einer einzigen Bedingung. Euer Rivale wird das Doppelte von dem bekommen, was ihr erbittet. Zwei Stunden lang starrten sich die beiden Männer in die Augen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Keiner wollte um irgendetwas bitten, weil das bedeutete, dass sein Rivale noch mehr davon erhalten würde. Schließlich brach einer der beiden Männer das Schweigen. Er hatte eine zufriedenstellende Lösung für seinen inneren Konflikt gefunden und sagte, ich wünsche mir, auf einem Auge blind zu werden. Böse, gell? Jakobus schreibt, wo Neid und Eifersucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Also, die Geschichte bestätigt das. Gut, das ist ein Punkt, der uns zeigt, dass wir nicht wissen, dass wir wertvoll sind, wenn wir jemand anderen, wenn es wichtig ist, dass es einem anderen schlechter geht oder dass ich mehr habe als ein anderer, richtig? Dann weiß ich nicht, wer ich bin. Oder auch, wenn Scham mein Leben und mein Denken sehr bestimmt. Scham ist eigentlich die Angst, ausgeschlossen zu werden. Oder dass andere, wenn sie etwas Bestimmtes von mir wüssten oder sehen würden, mich als unwürdig empfinden würden und ablehnen. Die einzigen Menschen, die Scham nicht kennen, das habe ich von jemandem übernommen, diesen Satz, sind solche, die keinerlei Empathie besitzen. Und je weniger du über Scham sprechen kannst, desto mehr hast du sie wahrscheinlich. Sätze wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht geistlich genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht anerkannt genug und so weiter, lässt sich ohne Ende fortsetzen, diese Liste. Es gibt eine Sozialwissenschaftlerin, die hat sich damit beschäftigt. Sie hat sich mit dem Thema Verletzlichkeit und Scham, Dingen, die der Verletzlichkeit im Wege stehen, die sie verhindern, auseinandergesetzt. Sie hat tausende Interviews gemacht, hat geforscht, hat Daten gesammelt und über 6 Jahre lang das zusammengetragen und dann ausgewertet. Sie hat herausgefunden, dass es eine Gruppe Menschen gab, die sich abgehoben haben von den anderen. Und das waren die Menschen, die sich zugehörig oder geliebt fühlten. Diese Menschen glaubten, dass sie wert waren, geliebt zu sein und dazuzugehören. Sie hielten sich selbst für wertvoll. Dann hat sie diese Leute isoliert betrachtet und sich gefragt, was haben diese gemeinsam? Der Vortrag war auf Englisch und sie nannte die dann wholehearted, wörtlich übersetzt mit ganzem Herzen. Ich habe das rauf und runter, diese Worte und die Erklärung dieses Begriffs wholehearted, auseinandergepflückt und gesucht und habe mal eine ganz lange Liste mit deutschen Begriffen zusammengetragen. Seid ihr bereit? Guck mal, ob dein Nachbar noch wach ist. Dann fange ich an. Ist alle wach? Okay. Also das drückt aus, dass diese Menschen Folgendes sind. Sie sind aufrichtig, redlich, unbeirrbar, zielstrebig, feurig, leidenschaftlich, entschlossen, hingegeben, enthusiastisch, eifrig, begeistert, überschwänglich, kampfeslustig, wild, entschlossen, kühn, mutig, voller Leben, dynamisch, quirlig, geistreich, kraftvoll, authentisch, echt, offen, ungekünstelt, ohne Maske, ungeheuchelt. Wholehearted halt. Ne? So, die Engländer, die brauchen dann noch ein Wort. Guck mal, oder ich habe es nicht anders gebacken gekriegt. Vielleicht kommt nachher einer und sagt ihr das. Hier ist das Wort, aber dann hätte ich ja die schöne Liste nicht und ihr hättet sie nicht gehört. Okay. Das sind also Menschen gewesen, sagte diese Wissenschaftlerin, die bereit waren, sich verletzlich zu machen. Sie hatten nämlich gemeinsam, dass sie uneingeschränkt Ja gesagt haben zu Verletzlichkeit. Sie waren bereit, zum Beispiel die zu sein, die zuerst "Ich liebe dich" sagen. Sie hatten die Bereitschaft, etwas zu tun, ohne Garantien zu haben und waren bereit, Risiken einzugehen. Das sind die, die nur kurz durchatmen und dann den Arzt anrufen, um das Untersuchungsergebnis von, ja, was auch immer, der schwereren Untersuchung zu erfahren. Das sind die Menschen, die bereit sind, in eine Beziehung zu investieren, ohne den Ausgang zu kennen. Verletzlichkeit, sagte sie, ist auch der Geburtsort von Freude, Kreativität, vom Dazuzugehören und von Liebe. Sie hat Menschen gefragt, in welchen Situationen fühlen sie sich verletzlich. Ich habe nur mal 5 aufgeschrieben. Um Hilfe bitten, im Bereich Sex die Initiative zu ergreifen bei meinem Ehepartner. Jemanden um einen Gefallen bitten, versuchen, ein Date zu bekommen oder auf den Anruf des Arztes warten. Und wir könnten die Liste sicherlich auch verlängern. Das sind Momente, da fühlt man sich verletzlich. Und sie hat gesagt, es gab nie eine Generation von Menschen, das betrifft jetzt Amerika, aber ich denke, das kann man im weitesten Sinne mit Sicherheit auch auf unser Land übertragen, die so professionell darin geworden sind, Verletzlichkeit zu betäuben. Sind die am meisten Medikamente nehmende, Übergewicht habende, Sucht und psychische Probleme habende Gruppe oder Generation, die man sich so vorstellen kann. Und sie sagte, das Doofe ist, wenn man sich entscheidet, seine Verletzlichkeit zu betäuben, dass man Gefühle, sie sagt, das Problem ist, Gefühle kann man nicht selektiv betäuben. Betäube ich die Negativen oder die Angst vor Negativen, dann schließe ich die guten Gefühle auch mit ein. Also Trauer, Verwundbarkeit, Angst, die schlechten Sachen an Gefühlen. Ich will sie nicht fühlen, also trinke ich ein paar Bier, ich trinke den Schnaps, esse die Muffins oder futter die Schokolade. Aber wenn ich das tue, betäube ich auch die Freude, die Dankbarkeit, das Glücklichsein. Andere werden Perfektionisten. Sie sagte, es war ein bisschen witzig, wir nehmen das Fett von unseren Hintern und transplantieren es in die Wangen. Wir versuchen sogar, unsere Kinder zu perfektionieren. Leistungsorientierung, wohin wir schauen. Aber eigentlich, wenn doch so ein Baby auf die Welt kommt und du hast es im Arm, was müsstest du sagen? Du bist unvollkommen, du wirst es immer sein, aber du wurdest geboren, um geliebt zu werden und dazuzugehören. Sie sagte, wir tun oft so, als ob, um damit umzugehen, wie die drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Wir tun so, als ob das, was wir tun und sagen, keine Auswirkungen hätte auf andere Menschen. Aber das ist leider nicht so. Und sie schloss den Vortrag mit dem Fazit, dass die Lösung darin liegt, dass wir lernen müssen oder dass wir das Risiko eingehen, gesehen zu werden, dass wir das zulassen, tief gesehen zu werden, verletzlich zu sein, mit ganzem Herzen zu lieben, auch wenn es keine Garantien gibt, Dankbarkeit und Freude zu praktizieren, leidenschaftlich zu sein. Verletzlich zu sein, sagte sie, bedeutet, lebendig zu sein. Glauben, dass du gut genug bist, wertvoll. Dann sind wir zu anderen und zu uns selbst freundlicher und sanfter. Und jetzt kehren wir wieder zur Bibel zurück. Jesus hat, finde ich, genau das gemacht. Wir feiern in 3,5 Wochen oder was haben wir, nee, 4 Wochen feiern wir Weihnachten ungefähr. Hätte er nicht als erwachsener Mann kommen können, so ein 1,90 Hühne, muskelbepackt mit dickem Bizeps und fix und fertig, hat Gott ja bei Adam schon mal gemacht, hätte er doch bei dem zweiten Adam auch machen können. Hat er aber nicht gemacht. Jesus kam, wurde Fleisch in dieser verletzlichsten und schwächsten Form, die ein Mensch überhaupt nur annehmen kann. Jedes Kälbchen, was in meiner Kindheit regelmäßig beobachtet, steht am ersten Tag. Der Mensch, du liebe Zeit, das dauert ewig. Das dauert ein Jahr oder ne? So um den. Ist das so? Ist schon so lange her. Grace war 11 Monate, dann hat sie sich hochgezogen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war ein Special Moment meines Lebens. Ja. Und heute ist es, ja, es ist ganz selbstverständlich, dass sie rumläuft. Die macht das jeden Tag. Das ist total cool. Jesus kam, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, das habe ich hier aufgeschrieben, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Jesus ist ja nicht nur als Baby unschuldig gewesen, er ist ja sein ganzes 33 Jahre lang während des irdischen Lebens geblieben. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und da ist schon die erste Antwort auf die Frage, wer bist du? Du, lieber Christ, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du stehst tadellos und makellos vor deinem Gott. Weil Jesus Christus, den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht wurde. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Im Hebräerbrief, Hebräer 4, steht ab Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Du hast eine Daueraudienz-Zutrittskarte zum Himmel. Hast du die heute schon benutzt? Cool. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Weil wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass Scham uns von dem weghält, was wirkliches Leben bedeutet. Sag einfach, nö, aber morgen mache ich es vielleicht. Oder übermorgen. Fang einfach neu an. Und lass dich nicht von Scham klein halten, sondern gib Fehler zu. Die Bibel sagt, das habe ich jetzt nicht rausgesucht. In den Sprüchen ist es, glaube ich. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Das ist der demütigende Teil dabei. Aber dann ist es doch der herrliche Teil zu wissen, egal was ich gerade geguckt, gemacht, gedacht, gesagt habe, was ich verbockt habe, wie tief ich wieder in meine Sucht oder was auch immer zurückgepurzelt bin, Gott gibt mir eine neue Chance. Amen. Gott gibt mir eine neue Chance. Und Gott hat nicht die Liste parat, wo die ganzen Sachen von den letzten 10 Jahren noch draufstehen, sondern er schmeißt sie weg. Sobald ich Buße getan habe, schmeißt er diese Liste weg und sagt, herzlich willkommen, Iris. Schön, dass du da bist. Thron der Gnade. Es ist nicht der Thron der Verdammnis, es ist nicht der Thron der Moralpredigten. Es ist ein heiliger Thron. Ja, und ja, du wirst Rechenschaft geben für dein Leben. Und Gottesfurcht ist wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gott ein Gott der Hoffnung ist und ein Gott der gezeigt hat, was Gnade bedeutet. Wenn ein kleiner Junge meinen kleinen Jungen schlägt, entsteht in mir Zorn und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Bedürfnisse, die wiederum zur Sünde führen würden. Ne? So, oh, du, so mein Bub da so hauen. Aber Gott hat Jesus diesen ganzen fürchterlichen Leidensweg gehen lassen. Das war mehr als eine schallende Ohrfeige und ein paar Striemen auf der Backe. Das war so viel mehr, wir wissen das. Das ist auch nicht, wo ich heute so in die Tiefe gehen will, ins Kreuz, aber Jesus hat das gemacht, nicht damit du dich versteckst, wenn Gott dich im Garten sucht und sagt, Eulalia, wo bist du? Brauchst dich nicht mehr verstecken, kannst sagen, ich habe Scheiße gebaut, Gott, hier bin ich, gib mir was Frisches zum Anziehen, lass mich die Flecken, lass mich das loswerden, was ich angerichtet habe. Und der Gott der Gnade wird dir eine Chance geben, solange du atmest, kannst du umkehren. Und die letzte Bibelstelle zum ersten Punkt, weißt du, wie wertvoll du bist, die habe ich aus Epheser 1 rausgesucht. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Du bist von Gott gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Was bedeutet das? Keine Ahnung, aber es klingt super gut. Da steckt bestimmt viel mehr drin, als ich verstehe und auf dieser Erde wahrscheinlich jemals verstehen werde. Wie er uns in ihm, heißt es dann weiter, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat dich vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Tochterschaft oder neutral gesprochen zur Kindschaft. Ich merke, wie gut das meiner Beziehung zu Gott tut, wenn ich in meinen Gebetszeiten manchmal einfach sage, danke Gott, dass ich deine Tochter bin. Danke, dass ich da angekommen bin, dass ich da ganz vorne an deinem Tisch mit dabei sitzen darf, dass du für mich bist, dass du dich so mit mir versöhnt und verbunden hast, dass du das ja, mir schenkst. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Du bist begnadigt worden. Du bist von Gott als wertvoll anerkannt und angenommen worden. In ihm haben wir die Erlösung, schreibt Paulus dann weiter, durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Vergebung der Übertretung, die Erlösung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das sind so superlative Ausdrücke, so starke Worte. Und lass dir das mal so richtig, richtig tief ins Herz hineinfallen, wie groß Gott ist. So viel Mist kannst du gar nicht machen, dass er nicht damit fertig werden könnte und dass er nicht sagen könnte, ich vergebe dir, ich mache alles neu. Mein zweiter Punkt heißt, weißt du, wie wichtig du bist? Kinder sagen sich ja gegenseitig eher, wie unwichtig sie sind. Ne? Also jetzt hier in dem aktuellen Beispiel, was ich da mit Caleb erlebt habe, war das so. Du bist ein Schisser und weiß ich nicht, so solche Worte kamen da. Wer bist du schon? Was kannst du schon ausrichten? Und vielleicht hast du solche Worte auch schon mal gehört. Vielleicht sagst du die sogar manchmal zu dir selber oder denkst sie, wenn du in den Spiegel guckst. Dann wäre doch heute Abend eine tolle Gelegenheit, damit aufzuhören. Möchte ich dich herzlich zu einladen. Ich bin noch wachstumsbedürftig, was Keynote-Präsentationen betrifft. Deswegen kommt jetzt hier leider nicht mehr, außer mein schönes Bild und die Überschrift. Aber ich lese euch auch hierzu ein paar Schriftstellen vor. Weißt du, wie wichtig du bist? In Epheser 1 ist überhaupt ein guter Brief oder ein gutes Buch, der Epheserbrief, den zu lesen und zu studieren, wer du alles bist, was du alles hast, wer Christus für dich geworden ist und was du geworden bist. Also wenn du gerade nicht so richtig weißt, oh, das war die Antenne, dann nimm doch mal den Epheserbrief dir nächste Woche vor. Da steht, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, und jetzt geht es erst so richtig los zum Thema, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Die Hoffnung seiner Berufung, Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist, glaube ich, war das Kleist, der so lange Sätze gemacht hat und so viele Hauptwörter benutzt hat. Wirksamkeit, Macht, Stärke. Ne, so kann man kaum verstoffwechseln, so im Kopf. Und in Vers 23, den lese ich noch aus Epheser 1. Er hat alles seinen Füßen, Christus ist gemeint, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn Gott, der Vater, Jesus alles unter die Füße unterworfen hat und du und ich sein Leib sind, wo ist dann das alles Unterworfene? Auch unter dir, genau. Weil tiefer als die Füße geht ja ein Leib nicht. Ne? Darunter kommt ja nichts mehr. So die Fußsohle, die Hornhaut, die Schwedel an der Stelle sind ja so das Letzte, wo es dann aufhört. Und darunter kommt dann das Unterworfene. Eine zweite Bibelstelle zu dem Thema, du bist wichtig. Sei stark und mutig. Na, wo steht's? Josua 1. Vers 6 bis 9 habe ich. Genau, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Niederlagen erlebst, wo immer du hingehst. Die haben doch extra das Licht ausgemacht. Wieso könnt ihr denn in eure Bibel gucken? Kannst du das auch so? Das ist ja ein Ding. Okay. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du gelegentlich Erfolg hast, je nachdem, wo du hingehst.
Immer, überall.
Okay, die anderen sagen schon, oh, Iris, die Methode hast du schon so oft gemacht, ich bin total gelangweilt. Mir ist halt keine bessere eingefallen, dann sag mir eine bessere für die nächste Predigt. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du auch hingehst, Simone. Amen. Weißt du es jetzt? Hast du es jetzt kapiert? Gut. Sag's dem Frank weiter, damit er es auch weiß. Ja, genau. Immer und überall Erfolg. Darf man sowas haben als Christ? Ja, solltest du. Unbedingt. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Oh, ist das ein starker Satz, oder? So wie beim Missionsbefehl am Ende. Bin bei euch alle Zeit, alle Tage bis ans Ende der Welt. Hier war's. Mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Oh, ist das gut, oder? Du bist nirgendwo alleine. Zu dem Vorstellungsgespräch für die neue Arbeit musst du nicht alleine gehen. Zu dem Gespräch mit der Lehrerin von deinem Kind musst du nicht alleine gehen. Selbst wenn dein Ehepartner sich gedrückt hat oder wirklich keine Zeit hatte. Du bist nicht alleine, Jesus ist dabei. Wenn dein Nachbar dich anblafft, wenn irgendwas in die Brüche geht, beziehungstechnisch, wenn du das Date nicht kriegst und du hast dich verletzlich gemacht, hey, dann darfst du wissen, einer ist immer noch da. Gott ist immer noch da. Und er geht nicht. Und du bist wirklich richtig doll wichtig. Ich lese euch jetzt ein bisschen was vor. Ich hoffe, das wird nicht zu langweilig, aber es ist auch ein cooler Text, den ich gefunden habe. Tritt einen Schritt zurück und betrachte dein Leben von der Perspektive der Ewigkeit aus. Jede Entscheidung, die du triffst, hinterlässt in den Wänden der Geschichte eine bleibende Inschrift. Die Wahl, die du triffst, wird zur Frucht für die kommenden Generationen. Es kommt der Tag des Gerichts, an dem die Geschichte jeder Person offenbart wird. In diesem Augenblick wird die Frucht deines Lebens vor deinen Augen enthüllt werden. An diesem Tag wird es im Himmel eine große Feier für den Mann geben, der vielen Lebensstürmen gestrotzt hat und gleichzeitig gepflanzt hat, damit eine Generation ernten kann, die er erst in der Ewigkeit sehen wird. Sein Lohn wird ewig sein, denn er wird die Worte des Vaters hören: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Es gibt eine Bürde, die jeder, der sich selbst Christ nennt, deutlich empfinden sollte. Wir leben mit dem Bewusstsein, dass mein Leben in das Schicksal von Menschen ausgesät werden soll, die ich niemals sehen werde. Diese Bürde drängt die Mächtigen dazu, das Unmögliche anzustreben. Sie drängt die Starken dazu, den vielen Stürmen zu trotzen. Es gibt kein Entkommen vor den donnernden Meeren des Widerstands, denn wir sind diejenigen, die beauftragt worden sind, diese Wellen zur Ruhe zu bringen. Jeder Gläubige ist dazu berufen, die Prüfungen des Lebens zu nehmen und sie in Zeugnisse zu verwandeln. Wir sind an dunkle Orte der Erde gesetzt worden, um sie in das Licht dieser Welt zu verwandeln. Wir sind diejenigen, die in dem Tal voller Totengebeine eine Armee sehen können. Wir sind diejenigen, die eine Schlacht mit einem Krug und einer Fackel gewinnen können. Wer du bist, sollte nicht von deinen wirtschaftlichen Verhältnissen bestimmt werden, nicht von der öffentlichen Meinung festgelegt oder durch die Medien geformt werden. Wir sind von Natur aus eine Gegenkultur, vom Mutterleib an erwählt und von Anfang an geheiligt. Das Leben, das wir gewählt haben, kann man nur mit einem erneuerten Sinn führen. Der alte Mensch schreit zu laut, wenn er mit dem Unmöglichen konfrontiert wird. Und das Fleisch ist ein armseliger Entscheider. Hast du entschieden, wer du sein möchtest? Weißt du, was du zurücklassen wirst? Mit deinen Worten erschaffst du Welten. Mit deinen Gebeten hinterlässt du ein Erbe. Das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod wurde in deine Hände gelegt. So wie die vielen, die vor uns da waren, haben jetzt wir die Gelegenheit, in der Welt um uns Veränderungen zu schaffen. Wie du dich heute entscheidest zu leben, ist eine Entscheidung für die Ewigkeit. Viele mutige Menschen sind uns vorausgegangen, haben ihr Leben geopfert für die Freiheit, die wir so großzügig genießen. Jeder Atemzug der Freiheit, der deine Lungen füllt, wurde bezahlt. Menschen wurden von etwas bewegt, das größer war als die Hoffnung auf ein besseres Leben. In jeder lebenden Person liegt eine Saat des Schicksals eingepflanzt. Wir wurden geschaffen, um eine besondere Berufung und Bestimmung für unser Leben zu erfüllen. Und am Schluss noch ein Zitat aus dem gleichen Text an anderer Stelle. Man sagt, dass man einen Menschen daran messen kann, wie viel es braucht, um ihn zu entmutigen. Darum hören wir solche Worte wie: Gib nicht auf, tu das Richtige und tu es beständig und ähnliche Sätze. Weil es ist genau so. Auf die kurze Distanz sehen Dinge vielleicht mühsam aus, aber auf die lange Distanz verwandeln sich Situationen oft sehr dramatisch. Mein letzter Punkt ist: Weißt du, wie mächtig du bist? Das werde ich euch gleich überraschen. Bernd sagte, das ist aber sehr selbstbewusst, Iris. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Vor ungefähr anderthalb Jahren hat mich irgendwas geritten und ich habe Zeit gehabt, war im Urlaub, glaube ich, und dann habe ich im Internet mich gegoogelt und habe gedacht, mal gucken, was ich so finde und wie viel Iris Trümper es wohl gibt. Und dann habe ich etwas ganz Interessantes gefunden, das wahrscheinlich von euch so ziemlich fast keiner weiß, nämlich, man hat eine Rakete nach mir benannt. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Die Firma, ich glaube, Diehl heißt sie, Hersteller von Waffen, hat eine Luft-Luft-Rakete erfunden und inzwischen gibt es Modelle, die heißen irgendwie hinten mit SL und weiß ich nicht was, bin bei Waffen nicht ganz so fit. Die gehen auch Bodenluft und ach, was weiß ich denn. ich hoffe, ich kriege jetzt nicht, ich habe schon gedacht, hoffentlich kommt jetzt nicht die Polizei, weil ich im Internet so viel über Waffen recherchiert habe jetzt die letzte Zeit, um mich auf die Predigt vorzubereiten. Aber ich fand das halt irgendwie total cool, dass die eine Rakete nach mir benannt haben. Der Iris-T, ich lese euch mal aus der Beschreibung dieser Firma was vor. Der Iris-T Luft-Luft-Lenkflugkörper. Abkürzung Iris ist Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled. Genau, also ich finde es toll, ist ja egal. Ist ja nicht euer Name, ist ja meiner. Bei Iris-T handelt es sich um einen hochagilen Kurzstrecken-Lenkflugkörper mit Infrarotsuchkopf für den Luftkampf im Nah- und Nix-Bereich, aber auch überall aufzuladen für die Abfangjagd auf größere Entfernung. Die Zielzuweisung kann sowohl über Bordradar als auch über das Helmvisier des Piloten erfolgen. Modernste Bildverarbeitungstechniken in Echtzeit ermöglichen die präzise Steuerung mit optimaler Treffgenauigkeit und sorgen für eine hervorragende Störfestigkeit auch gegen neue Blendlaser. Gleichzeitig, keine Ahnung, was ich hier lese, aber es klingt so cool. Gleichzeitig verleiht die Schubvektorsteuerung dem Lenkflugkörper eine bisher unübertroffene Manövrierfähigkeit, die es ermöglicht, Ziele im rückwärtigen Raum zu bekämpfen. Die außergewöhnliche Präzision erlaubt Iris T in Verbindung mit einem Radar-Annäherungszünder auch gegnerische Lenkflugkörper abzufangen. Der Lenkflugkörper wurde als Standardbewaffnung der Kampfflugzeuge Eurofighter F-16, EF-18, Tornado und Gripen ausgewählt. Die Serienauslieferung an die Programmnationen Deutschland, Griechenland, Italien, Norwegen, Schweden und Spanien hat im Dezember 2005 begonnen. Weitere Exportkunden sind Österreich, Südafrika, Saudi-Arabien und Thailand. Jetzt kommt der Preis. Ihr könnt ja mal raten, was kostet.
Ein Panzergeschoss kostet schon 7.000 Euro.
Aha.
Was kostet dann so ein Ding?
Mein Schwiegervater ist ganz nah dran. 400.000 Euro kostet diese Iris-T. Die andere ist schon gekauft, die ist schon weg. Also, ich meine, das ist witzig. Aber Gott hat irgendwie zu mir dadurch geredet. Wenn ich das Ding mir angucke im Internet, dann denke ich immer, wenn ich bete, dann geht was ab da in der Luft. So stelle ich mir das halt vor. Und ich treffe den Feind präzise und vektorgesteuert und was auch immer. Möge Gott Gnade geben, ja, dass es dann das richtige Ziel ist. Wir haben ja alle innere Bilder von dem, wer wir sind. Die waren wahrscheinlich in Kindertagen geprägt. Und hättest du mich als Kind gefragt, als was ich mich sehe, oder als ich Bernd kennenlernte in meiner Teenie-Zeit, dann, wie hat er mich genannt, was war sein Kosename, ist es auch manchmal heute noch die Maus, die Iris-Maus. Das ist süß, wenn man nichts gegen Schädlinge im Haus hat, ist das auch sympathisch. Gibt ja auch Menschen, die kaufen sich so Wüstenrennmäuse oder was als Haustiere. Das ist irgendwie nett, aber es ist nicht so das Selbstbild, was Gott für mich hat, glaube ich. Versteht ihr? Und was Gott für dich hat, es geht nicht um mich, ich bin jetzt nur, ich nehme halt mich, weil mich kenne ich besser als dich. Und dieses Bild von der Maus, das habe ich schon vor einer Weile abgelegt. Und das mit der Rakete, das ist jetzt in den letzten 18 Monaten halt gewachsen, da kommt noch mehr, bestimmt. Also ich werde die verfolgen, die Firma Deal, und werde immer gucken, ob sie noch eine Weiterentwicklung haben für die Iris-T, ob es ein neues Serienmodell gibt, also total cool. Die einen haben die Mähdrescher, ich habe halt jetzt die Raketen entdeckt. Ich wünsche mir sowas nicht zu Weihnachten, solltest du mir was zu Weihnachten schenken. Ich brauche so ein Ding nicht, weil mein Kampf ist ja nicht gegen Menschen, sondern nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die anderen Mächte da, so wie deine auch. Okay, zurück zu unserer Frage. Weißt du, liebes Kind Gottes, wie mächtig du bist? Oder gehörst du zu den Christen, die allen erzählen, wie groß der Goliath ist und was er wieder gesagt hat? Versteht ihr? Auf welche Stimme hören wir? Wer sagt uns, wer wir sind? Vielleicht hast du dein Leben auch reduziert auf Dinge, vor denen du dich nicht fürchtest. Wenn ich dich frage, sagst du vielleicht, ich habe gar keine Angst in meinem Leben. Aber vielleicht ist dein Spektrum, dein Radius, deine Flugreichweite so klein, da kann auch gar nicht viel passieren. Du bist auch nicht wirklich eine Gefahr. Oder du bist nicht mehr relevant für das Reich Gottes. So das kann es dann auch nicht sein. So, hinterfrag das. Ich glaube, dass das Wichtigste bei der Beantwortung dieser Frage, dieser großen ersten Frage, weißt du, wer du bist? Das Wichtigste ist, was denkt denn Gott, wer du bist? Und noch wichtiger als das ist, was du denkst, dass Gott denkt, wer du bist. Verstehst du? Weil der kann ja denken, was er will. Es hat ja null Effekt für dich, wenn du es nicht glaubst. Bei allen anderen Sachen mit Gott auch. Wenn du es nicht glaubst, wirst du in den Himmel kommen und diese, manche haben das ja als Bild gehabt, wie sagt man, diese Vorratskammer haben, wo dann die ganzen Päckchen drin liegen und da steht dann dein Name drauf und du hast es dir irgendwie nicht abgeholt oder so. Ja, das ist so ein begrenzter Versuch in unserem Verständnis wahrscheinlich zu sagen, hey, es geht mehr und du kriegst mehr, wenn du mehr glaubst. Wir könnten ganz viele Leute aus der Bibel jetzt nehmen. Die Heike hat was Cooles über Maria vorgelesen, diese junge Frau. Ne? So, vielleicht hat die gar nicht gewusst, wie wichtig sie jetzt ist und welche Macht sie hat, auch mit ihren Entscheidungen. Oder denk an David. Ich meine, als Samuel kam, um den neuen König zu finden unter Isais Söhnen, da hat er den David nicht mal vom Feld geholt. Der kam überhaupt nicht. Der war überhaupt nicht mal auf der Liste vom Vater. Und über David kann man viel sagen. Er war in vielen Punkten toll. Er war ein toller Anbeter. Er hat Männer, die in Schuld und Gram waren, zu Helden geformt. Aber er war ein beschissener Vater. Darf ich das mal so drastisch sagen? Es gibt einige Geschichten. Wenn der eine die andere vergewaltigt und ich bin der Papa, dann habe ich den Rüpel, dann muss das Konsequenzen haben. Ein Beispiel. Ja, und viel. Und ich glaube, Salomo war der einzige von seinen Söhnen, der namentlich genannt ist, ich glaube, 5 sind namentlich genannt in der Bibel von Davids Söhnen, der nicht versucht hat, seinen Vater vom Thron zu schubsen. Also ist ganz viel schiefgegangen. Ganz viel. Er war nicht so richtig dran an den Jungs und die haben dann rebellisch reagiert. Das ist irgendwie ganz ätzend gewesen. Also jedenfalls, Davids Vater war wohl auch irgendwie, hat ihn auch nicht so dolle bestätigt, weil sonst hätte er ihn ja wenigstens der Vollständigkeit halber auch dazu geholt, zu dieser Versammlung. Dann denkt an die Geschichte, Goliath habe ich eben schon mal erwähnt, wo er dann da seinen Brüdern Essen bringen soll und die Brüder sagen, als er sich erkundigt, ja, was bildest du dir ein, was glaubst du denn, wer du bist? Was kannst du denn schon bewegen, du kleines Licht, du kleine Leuchte? Guck dich mal an, geh wieder zu den Schafen. So, diese Sätze, die haben wir doch alle gehört. Geh wieder auf deine, weiß ich nicht, auf deinen kleinen Platz in der Firma. Geh doch wieder dahin oder in deinen Haushalt oder mach dich wieder dahin. Was willst du denn schon? Und der Goliath, der hat ja auch, ich glaube, der hat gelacht, oder steht das da? Also der fand das irgendwie, das war ja schon fast eine Beleidigung, da so ein Kind hinzustellen. Was soll der mir entgegensetzen, hat er gedacht. Seine Frau, seine erste Frau, die Michal, die hat ihn ausgelacht. Also irgendwie so Anerkennung von Menschen, da war David zeitweise nicht so gut. Dann gab es wieder diese anderen Phasen, wo sie Lieder über ihn gesungen haben, aber hier am Anfang haben sie nicht viel von ihm gehalten. König Saul hat gedacht, naja gut, besser der wird einen Kopf kürzer gemacht als ich, so stelle ich mir das vor, weil welcher König könnte eigentlich seine Ehre noch behalten, wenn er so ein Kind dahin schickt, so einen Jungen. Aber Gott hat anders von David gedacht. Und völlig unerwartet ist dieser Kampf geendet. Und keiner wusste, wie mächtig David ist. Oder wie mächtig ein Mensch ist, ein Mann oder eine Frau, der rückhaltlos auf Gott vertraut. Ohne mit der Wimper zu zucken oder sich ganz schnell festzuhalten, wenn sie gezuckt hat. So, oh, Gott, hilf mir. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ja so, Gott stärkt uns und gibt uns das, was wir brauchen. Und im Römerbrief schreibt Paulus, Römer 8, Vers 15, wer es mitlesen will, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Du bist ein Königskind. Du bist mächtig. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19 bis 20, lustigerweise steht hier nur Vers 19. Guck mal, ob dein Nachbar noch wach ist. Wenn nicht, gib ihm mal kurz einen Ruck. Und ein wichtiger Bibelvers. Okay. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, sagt Jesus, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über alle Gewalt des Feindes.
Halleluja!
Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
Amen.
Das ist, wie Gott sich das vorstellt mit dir. Und deinem Gebetsleben, mit dir und deinen Worten, die du sprichst, mit dir und deinen Entscheidungen, die du triffst. Und in Markus 16 sagt die Schrift, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist normal. Am Sonntag kam ein Mann zu uns, zu Bernd und mir, der sagte, ich weiß, das steht in der Bibel und ich bin auch schon ganz lange Christ, aber das gibt's bei mir alles nicht. Könnt ihr mir helfen? So ungefähr grob zusammengefasst war eine Aussage. Und das hat mich bewegt. Zum einen hat mich bewegt, dass da einer lange Christ ist und irgendwie, dass die Realität dieser Bibelstelle eben nicht, weiß ich nicht, nicht gepredigt wurde, ihm nicht bewusst war. Aber mich hat auch bewegt, dass da ein, lass mich mal sagen, kleiner Junge in Anführungszeichen war, der mit seiner Bibel in der Hand da sitzt und sagt, es muss doch was geben, wenn das hier steht. Wenn der Papa sagt, dass das so ist, dann muss das doch möglich sein. Und er hat die Geistestaufe empfangen, er streckt sich aus nach mehr, gucken wir mal, was passiert. Auf jeden Fall hat er gute Entscheidungen getroffen. Und er hat ein Stück mehr erkannt, wie mächtig er ist oder sein kann, wenn er Gott vertraut und sich das alles abholt, was der Vater hat. Letzte Bibelstelle. Im Übrigen, meine Brüder, Epheser 6, Vers 10 ist das, im Übrigen, meine Brüder und meine Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, ich kann auch schwach sein. Wenn Paulus schreibt, Wilde, sei stark in dem Herrn, könntest du auch die andere Entscheidung getroffen haben, richtig? Schwach zu sein. Und stark sein, die Vollmacht, die Christus dir gegeben hat, anzunehmen, ist eine Entscheidung, die du wahrscheinlich immer wieder wiederholen musst. Dein Wort gestaltet, dein Wort bindet, es löst, es setzt den Himmel in Bewegung. Und was hat doch Jesus gleich gesagt, als er gegangen ist? Mir ist gegeben ein bisschen Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn du hier stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke sein sollst, bedeutet das, es ist nichts ausgeschlossen. Es ist grundsätzlich alles möglich. Alles, was Gott geplant hat, dafür hast du die geistliche Kraft. Es ist die Frage zum Abschluss. Ich habe, glaube ich, noch ein Raketenbild zum Angeben. Genau. Schön, gell? Ja. Könnt ihr bei der Firma mal fragen und eure Namen da durchgeben, ob es da eine entsprechende Abkürzung gibt, so Erika H., elektronisch, Radar, Infrarot, Computer, automatisierter, weiß ich nicht was, Raketenzündkopf. Klappt jetzt nicht so ganz, aber auf welche Stimme wirst du hören? Auf die von dem kleinen Kerl, der seine fünf Finger auf deiner Backe hinterlassen hat? Oder auf die, die da von da oben kommt? Die dir sagt, du bist wertvoll, du bist wichtig und du bist sogar mächtig. Reinhard Bonke soll gesagt haben, nicht die Besten verändern die Welt, sondern die, die Gott glauben und vertrauen. Eine für mich beeindruckende Frau aus Kiel, die Kirsten Beid, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die hat mich den Satz gelehrt, den ich nie wieder vergessen habe, seit 12 Jahren. Ich habe nichts zu verlieren und ich muss niemanden beeindrucken. Das ist so ein Menschenfurcht-Abschüttelsatz. Ich habe nichts zu verlieren und ich muss niemanden beeindrucken. Nach der schwersten Zeit meines Lebens habe ich gemerkt, dass Menschen mir nicht wegnehmen können, was Gott mir gegeben hat. Da gibt es zwar so viel durchgeschüttelt und das Schiff schwankt mal und man kriegt ab und zu mal eine ab, Aber abgesoffen wird nicht. Ne? Auf welche Stimme wirst du hören? Die Bequemlichkeit ruft, die Angst hat eine Stimme, die Routine spricht, der Ärger über Leute, der hat auch was zu sagen. Selbstkritik, Entmutigung, Einschüchterung, die Erfahrung, oh, die Erfahrung, wenn du schon lange Christ bist. Schmeiß dir doch heute Abend mal wieder irgendwo weit hinter dich. Tu mal so, als würdest du neu anfangen. Nicht die Besten verändern die Welt, sondern die, die Gott glauben und vertrauen. Ich glaube, dass Christus als Mensch so einer war, der war wholehearted, wie die Mrs. Sozialwissenschaftlerin da gesagt hat. Ich glaube, dass Christus das war, aufrichtig, redlich, unbeirrbar, zielstrebig, feurig, leidenschaftlich, entschlossen, hingegeben, enthusiastisch, eifrig, begeistert, überschwänglich, kampfeslustig, wild entschlossen, kühn, mutig, voller Leben, dynamisch, quirlig, geistreich, kraftvoll, authentisch, echt, offen, ungekünstelt, ohne Maske, ungeheuchelt, unstoppable. Deswegen mag ich das Lied so gern von dem Unstoppable Gott. Nicht aufzuhalten auf Deutsch, nicht zu stoppen. Und darum möchte ich dich einladen. Ich würde gern, vielleicht habt ihr noch ein Lied, dich einladen, dass wir jetzt noch beten. Weil jede Predigt ist ja nur so gut wie das, was wir so ganz tief in unseren Geist aufnehmen. Und ich mache jetzt keinen Aufruf. Ich werde auch jetzt nicht hier vorne stehen, sondern jeder für sich. Vielleicht hast du deinen Ehepartner dabei, dann bete doch zu zweit miteinander. Oder wie ihr euch kennt. Oder auch alleine am Platz. Du kannst natürlich zum Kreuz gehen. Oder auch einfach Gott anbeten in dem Lied. Aber lass das nochmal so sacken und sag, Herr, schieb mich mal gebetstechnisch gerade in die richtige Richtung. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du mehr an uns glaubst, als wir oft selber an uns glauben. Du siehst das Potenzial hinter dem Chaos. Du siehst die Gaben hinter den Charakterschwächen. Du siehst, was geht, da wo wir vielleicht nur sehen, was gerade schiefgegangen ist. Und Jesus, ich bete, dass du einfach jeden heute Abend mit einem Stück mehr Bevollmächtigung, mit einem Stück mehr Zuversicht, mit einem Stück mehr Glauben und Vertrauen auf dich und mit einem großen Stück mehr Mut und Unverschämtheit hier rausgehen lässt. Geist Gottes, wir wollen dich einladen und ich möchte dich fragen, oder wir möchten dich fragen, welche Entscheidung treffe ich heute Abend? Welchen kleinen oder großen Schritt gehe ich jetzt im Gebet? Welchen Satz sollte ich vielleicht nie wieder sagen? Und welches Selbstbild sollte ich vielleicht heute Abend neu anfangen, mir anzuziehen? Paulus schreibt im Brief an die Philipper im Kapitel 4 im 13. Vers: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Herr, zeig uns, was das bedeutet. Und lass uns eine gute Saat pflanzen und ein gutes Erbe zurücklassen für die, die nach uns kommen, auf die wir Einfluss haben werden durch unser Leben, ohne sie zu sehen, außer in der Ewigkeit. Gott, mach uns kühn, Gott, mach uns mutig. Und lass uns raustreten aus Einschüchterung und Angst, aus Klein-Klein und alten Erfahrungen. Danke, Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu, er tröstet Sie und er hilft Ihnen aus jeder Krise Ihres Lebens. Außerdem haben Sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.